Ja, vor wenigen Tagen, da ist eine größere sportliche Veranstaltung zu Ende gegangen, und zwar die Olympischen Spiele. Das ist ein Sportevent, das im Prinzip die ganze Welt vereint. Da sind Menschen aus 206 Ländern zusammengekommen, also im Prinzip aus allen Ländern, und haben sich der Herausforderung gestellt, sich mit den Besten der Welt zu messen. So unterschiedlich wie diese Nationen sind, die da zusammenkommen, so sind auch die Unterschiede in ihren Vorlieben für gewisse Sportarten oder in ihren Erfolgen. Die Amerikaner sind normalerweise sehr erfolgreich bei diesen Olympischen Spielen, und andere Nationen sind froh, wenn sie überhaupt eine Medaille bekommen im Endeffekt. Jedes Volk der Welt zeichnet sich durch individuelle Eigenschaften aus, die es auszeichnet. Verbunden sind die Völker durch eine gemeinsame Sprache und durch eine gemeinsame Geschichte, die sie verbindet. Außerdem haben sie gewisse Vorlieben in Bezug auf das Essen, und das spielt auch eine große Rolle. Und so hat Gott jedes einzelne Volk unterschiedlich mit seinen individuellen Eigenschaften geschaffen, individuellen Stärken und Schwächen. Es gibt eine große Vielfalt unter den Nationen, die auch bei diesen Olympischen Spielen auch nochmal besonders deutlich wird, wenn alle zusammentreffen. Manche Forscher gehen davon aus, dass es über 5000 verschiedene Völker und Volksgruppen auf der Welt gibt. Es ist nicht so einfach, die zu zählen, deswegen gibt es da unterschiedliche Zahlenangaben dazu. Es ist auch die Frage manchmal bei den Ländern, ist das jetzt ein Land, das anerkannt ist oder nicht? Das sind dann auch immer die Fragen dabei. Aber da wird deutlich, was für eine große Vielfalt von Menschen es auf dieser Erde gibt. Und Gott hat die Menschen mit einer großen Liebe zum Detail geschaffen. Sehr unterschiedlich, jeden auf seine Art. Das zeigt die Kreativität des Schöpfers, zeigt sich in dieser Vielfalt der Völker. Und er wollte auch nicht, dass alle Völker an einem Ort leben und, sage ich, als ein Volk sind, sondern er hat sie ausgesendet, dass sie verteilt werden, dass sie sich ausbreiten. Und dadurch, also er hat ihnen ja den Auftrag gegeben, vermehrt euch und breitet euch aus. Und das ist auch passiert. Und so haben die Völker auch an unterschiedlichen Orten, wo sie sich da niedergelassen haben, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Die einen, die wohnen auf den Inseln, die anderen, die wohnen in den Bergen oder auf der Ebene. Also gibt es ganz viele Unterschiede, wo die Völker sich auch niedergelassen haben. Und das hat auch einen Einfluss auf die Eigenschaften dieser Völker. Ja? Das zeichnet die Völker aus. Manche Völker sind mehr, dass sie vielleicht mit den digitalen Medien da mehr bewandert sind, andere weniger. Das ist sehr unterschiedlich. In unserem Bibeltext in 1. Mose Kapitel 10, da geht es auch um die Völker. Das ist so ein Schwerpunkt, wenn man sich dieses Kapitel anschaut, dass da ganz viele Völker aufgezählt werden. Und wir haben gelernt, dass Gott die Welt und alle Menschen, die darauf sind, geschaffen hat. Das haben wir uns angeschaut. Und er hat gesagt, diese Schöpfung war sehr gut. Aber dann haben sich die Menschen entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Sie haben sich für das Böse entschieden. Und dann gab es den Sündenfall. Adam und Eva wurden aus dem Garten Eden vertrieben. Und diese gottlose Lebensweise hat letzten Endes dazu geführt, dass Gott gesagt hat, ich bereue, dass ich diese Menschen geschaffen habe. Und dann hat er die Sintflut als Strafe für diese Sünde geschickt. Und dann haben wir beim letzten Mal uns damit beschäftigt, dass das Wasser wieder gesunken war, dass Gott wieder einen Neuanfang starten wollte mit den Menschen, mit Noah und mit seiner Familie. Unser Bibeltext beschreibt jetzt, wie sich die Menschheit nach der Sintflut weiterentwickelt hat. Aber bevor wir uns dieses 10. Kapitel einmal näher anschauen, lasst uns nochmal auf das Ende von dem 9. Kapitel zurückgehen. Da habe ich letztes Mal nicht drüber gesprochen. Nämlich dieser Vorfall von den Söhnen von Noah mit Noah. Könnt es mal aufschlagen in 1. Mose Kapitel 9, Vers 18. Dort findet ihr diese Geschichte. Und das ist direkt im Anschluss, nachdem Gott einen Bund gemacht hat mit Noah, indem er ihm versprochen hat, er wird nie wieder so eine Sintflut schicken, um die Menschen zu bestrafen, und hat als Zeichen den Regenbogen in den Himmel gesetzt. Da lesen wir hier in Vers 18. Sem, Ham und Japhet, die drei Söhne Noahs, überlebten zusammen mit ihrem Vater in dem Schiff die Flut. Ham ist der Stammvater der Kanaaniter. Von diesen drei Söhnen Noahs stammen alle Menschen ab, die jetzt über die ganze Erde verstreut leben. Wir lernen hier, dass von diesen drei Nachkommen Noahs sich dann die gesamte Weltbevölkerung da von dieser Grundlage aus entwickelt hat. Sem, Ham und Japhet. Und diese Namen sind auch gleichzeitig die Einteilung von dem 10. Kapitel, wo es dann um die Nachkommen Sems, Nachkommen Hams und Nachkommen Japhets geht. Weiter im Text lesen wir dann von diesem Vorfall, der Noah dazu gebracht hat, einen schrecklichen Fluch über seinen jüngsten Sohn Ham auszusprechen, beziehungsweise dann über Kanaan. Und eines Tages lag Noah betrunken in seinem Zelt und er war nackt, wie es die Bibel sagt. Ham sah ihn und er erzählte seinen Brüdern davon, von dieser Begebenheit. Und man kann sich vorstellen, dass er wahrscheinlich ziemlich abfällig über seinen Vater gesprochen hat, dass er sich lustig gemacht hat über ihn. Und er gedacht hat, ja, die Brüder, die werden vielleicht da mitmachen, dass sie dann auch sich über ihren Vater lustig machen. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Und seine Sünde war, dass er seinen Vater nackt gesehen hatte. Dabei hat es erstmal keine Rolle gespielt, dass Noah betrunken gewesen ist in dieser Situation. Es wäre genauso eine Sünde gewesen, wenn Noah nicht betrunken gewesen wäre. Allerdings erklärt die Trunkenheit von Noah, warum er in dieser Situation gewesen ist. Gott schuf die Menschen nackt. Aber nach dem Sündenfall, da ist ihnen das aufgefallen und da war es zum ersten Mal so, dass sie ihre Blöße bedeckt haben. In dem Moment, wo Adam und Eva bemerkten, dass sie nackt waren, da war der Moment, wo diese Scham in die Welt kam. Nackt gesehen zu werden, geht auch mit einer verletzten Ehre einher, die Noah in diesem Fall verspürt hat. Er war bloßgestellt. Und das erklärt vielleicht auch, warum Noah dann so wütend, so drastisch auf diese Situation reagiert hat. Aber wenn wir den Text genau lesen, sehen wir, dass er nicht direkt seinen Sohn Ham verflucht hat, sondern seinen Enkel Kanaan. Der wird angesprochen. Heute im Nachhinein wissen wir, dass die Nachkommen Kanaans tatsächlich unter einem Fluch gestanden haben. Sie waren ein gottloses Volk und das in ständiger Feindschaft mit dem Volk Gottes gelebt hat. Mit den Juden, mit den Nachkommen Sems. Das sind die Semiten, das sind die Juden. Und nach der Befreiung aus der Gefangenschaft in Ägypten führte Gott sein Volk in das versprochene, das verheißene Land. Und das ist genau dieses Land Kanaan. Und er hat dem Volk Israel geholfen, dieses Land einzunehmen, zu erobern. Sem und Japhet werden im Gegensatz zu Kanaan gesegnet. Das ist der Unterschied an dieser Stelle. Sie haben sich anders verhalten als ihr Bruder Ham. Sie haben, als sie das gehört haben, haben sie sich nicht lustig gemacht über ihren Vater, sondern sie sind da in dieses Zelt gegangen und haben sich eine Decke genommen und haben ihn damit zugedeckt und ihm nicht angeschaut oder auch sich nicht über ihn lustig gemacht. Und deswegen hat Noah sie dann gesegnet. Und er hat den Segen gesprochen, dass sich Kanaan ihnen unterordnen sollte als ein Diener. Wir haben in dieser Geschichte gesehen, wie Ham seinen Vater entehrt hat. Das hat er gemacht durch sein Verhalten, das hat er gemacht durch seine Worte, die er zu seinen Brüdern gesprochen hat. Und bei den 10 Geboten lesen wir von einem wichtigen Grundsatz, der da heißt, Ehre Vater und Mutter. Und daran hat sich Ham in der Situation nicht gehalten, das hat er nicht umgesetzt. Aber wie ist es bei uns? Gelingt es uns, diesen Grundsatz umzusetzen, Vater und Mutter die Ehre zu geben, zu ehren? Oder behandeln wir unsere Eltern manchmal nicht mit dem nötigen Respekt, der da wichtig wäre? Für manche von uns stellt sich diese Frage vielleicht gar nicht mehr, weil unsere Eltern nicht mehr auf dieser Welt sind. Aber dann können wir uns diese Frage trotzdem auseinandersetzen und auch überlegen, in Beziehung mit der jüngeren Generation, ist die respektvoll gegenüber ihren Eltern? Und auch innerhalb unserer Familien, das geht auch von einer Richtung in die andere, wollen wir respektvoll miteinander umgehen. Das ist ja bereits wichtig, dass wir so mit allen Menschen umgehen, denen wir irgendwo begegnen, dass wir respektvoll mit ihnen umgehen. Wie viel wichtiger ist es dann, in der eigenen Familie das zu tun? Es ist nicht in Ordnung, wenn wir da schlecht über andere reden, wenn wir uns lustig machen über sie und ihnen dadurch nicht die Ehre geben. Lasst uns auf unser Verhalten und unsere Worte, ganz besonders auch im Rahmen der Familie, achten, dass wir den Mitgliedern in dieser Familie die Ehre geben dadurch. Das haben Sem und Japhet im Gegensatz zu Ham gemacht und wir können uns sie auch zum Vorbild nehmen. Sie haben nicht mitgemacht, als er dann schlecht über seinen Vater geredet hat, sondern sie haben gesagt, nee, da machen wir nicht mit, sondern wir handeln jetzt anders. Wir geben ihm die Ehre, wir unterstützen ihn. Das kann für uns als Vorbild dienen. Lasst uns nun mal das 10. Kapitel näher anschauen, in dem es um die Nachkommen dieser 3 Söhne Noahs geht. Es kann gut sein, dass ihr noch nie eine Predigt über dieses 10. Kapitel gehört habt. Ich weiß nicht, erinnert sich jemand von euch, schon mal eine Predigt über dieses Kapitel gehört zu haben? Niemand. Okay, dann ist es eine Premiere. Es ist auch das erste Mal, dass ich über das Kapitel predige. Es gibt viele Prediger, die einfach darüber hinweggehen. Ja, wenn sie so eine Predigtreihe haben, dann vielleicht sagen sie im Nebensatz mal was dazu, aber es geht nicht so im Detail um dieses Kapitel. Und das liegt daran, wenn wir es uns einmal näher anschauen, an der Art und Weise, was hier geschrieben ist. Es ist keine Geschichte, so eine Erzählung, dass da so eine Handlung so viel ist, sondern es ist mehr eine Auflistung, wo verschiedene Namen von Söhnen, verschiedene Namen von Völkern und auch Städten aufgelistet werden. Und ich finde es wichtig, dass wir uns mit dem ganzen Wort Gottes auseinandersetzen. Auch wenn da mal so ein Kapitel dabei ist, wo wir vielleicht, es nicht so einfach verdaulich ist, sage ich mal, es ist trotzdem gut, mal zu überlegen, warum ist das denn da? Und was will Gott uns auch mit diesem Kapitel sagen? Der Text kann uns wichtige Dinge offenbaren, vor allem dann, wenn wir uns noch nie damit beschäftigt haben. Dann können wir neue Dinge lernen, die wir vorher noch nicht wussten. Das ist der Vorteil, wenn wir uns auf so ungewohnte Bibeltexte auch mal einlassen. Lasst uns das Kapitel näher anschauen. Zuerst geht es um die Nachkommen Japhets. Also wir hatten ja vorher diese Reihenfolge, Sem, Ham und Japhet, und jetzt ist die genau andersherum. Japhet, Ham und Sem, das ist die Struktur von diesem Kapitel. Aber das System, wie jetzt hier die Nachkommen beschrieben werden, ist nicht gleichmäßig, sondern es ist unterschiedlich. Zum Beispiel sieht man, dass bei Jafet viel weniger Text ist als bei den anderen beiden. Da wird viel weniger beschrieben. Außerdem werden an manchen Stellen Söhne benannt von einem Nachkommen und bei anderen hört man das nicht. Da hört es dann irgendwann auf mit der Aufzählung. Es werden auch Völker aufgezählt, die von den Noah-Söhnen hervorgegangen sind. Und es gibt einen wichtigen Aspekt, der alle diese Völker, die wir hier sehen, vereint, den sie alle gemeinsam haben. Auch wenn sie noch so unterschiedlich sind, jedes mit seinen eigenen Eigenschaften, Charakteristika. Sie sind alle Geschöpfe Gottes. Und sie sind Nachkommen einmal Adams und auch Noahs. Das vereint alle diese Völker, die hier gelistet sind. Und nicht nur sie, sondern das vereint auch jeden von uns bis heute auf dieser Welt. Wir alle haben einen gemeinsamen Ursprung. Und dass diesen Gedanken, dass wir einen gemeinsamen Ursprung haben, dass wir miteinander verwandt sind darüber, groß gedacht natürlich, nicht so klein gedacht, diesen Gedanken greift auch der Apostel Paulus auf in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 26. Da sagt er, und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Auch er sagt, sie sind alle aus einem Blut, einem Ursprungs. Wenn also in unseren Adern dasselbe Blut fließt, egal ob wir jetzt hier sind, in Asien, in Amerika oder wo auch immer, wie kann es dann sein, dass sich ein Volk über ein anderes erhebt und dann auf es herabschaut? Wie kann es sein, dass Menschen auch aufgrund ihrer Hautfarbe ausgegrenzt werden? Rassismus diskriminiert Menschen, die anders aussehen oder die einen anderen Hintergrund haben. Und das steht auch stark in Verbindung mit Hochmut, zu denken, ich bin besser als jemand anderes. Nur wegen der Nation, nur wegen dem nationalen Hintergrund. Und andere werden da als minderwertig abgestuft. Wir sollten nicht auf andere Menschen so herabschauen und uns einbilden, dass wir besser wären als andere, nur aufgrund von unserer Nationalität. Lasst uns mit anderen auch auf Augenhöhe begegnen, egal aus welchem Land sie kommen. Lasst uns ins Gespräch miteinander kommen und auch Vorurteile, die vielleicht da sind, ablegen. Denn in der Regel entstehen diese Vorurteile dadurch, dass man nicht miteinander redet, dass man zu wenig übereinander weiß. Lasst uns diesem Hass, der da ist, Liebe entgegensetzen. Vielleicht denkst du, ja, in Deutschland haben wir jetzt eigentlich kein großes Problem mit Rassismus. Das ist nicht so groß wie jetzt in anderen Ländern. Aber ich denke, das Problem von Rassismus wird auch in Deutschland unterschätzt. Es ist größer, als wir meinen, dass es ist. Vielleicht ist es so, dass das bei uns seltener vorkommt, dass so rassistische Gewalttaten stattfinden als in anderen Ländern. Aber Rassismus ist weit verbreitet, auch bei uns, auch das macht auch nicht vor den Grenzen unserer Gemeinde halt. Auch in unserer Gemeinde ist es eine Herausforderung, der Rassismus. Und es ist uns gar nicht bewusst, wo das manchmal anfängt. Das sind Gedanken, das sind Dinge, die wir vielleicht schon lange internalisiert haben, so, die in uns irgendwie drin sind und wir sind uns gar nicht dessen bewusst. Aber es wird dann deutlich, wenn wir gewisse Bemerkungen machen, anderen gegenüber, aus anderen Hintergründen. Und ja, wenn wir andere nicht gleichwertig behandeln, wie wir jemanden aus unserem eigenen Land behandeln würden. Lasst uns also nie vergessen, dass wir vor Gott alle gleichwertig sind und wir andere so behandeln sollten, wie wir auch selbst gerne behandelt werden möchten. Lasst uns nun einmal diese Völker und die Namen, die hier genannt sind, etwas näher betrachten. Es werden da Personen genannt, Orte und Völker. Und wenn man alle diese Völker mal zusammenzählt in diesem Kapitel, dann kommt man auf die Zahl 70. Ihr könnt es gerne zu Hause mal nachzählen. Es sind 70 Völker hier in diesem Text. Und es ist keine Zahl, die zufällig dasteht. Die Zahl 70 hat im Judentum eine wichtige Bedeutung. Sie steht für die Vollkommenheit. Wir lesen in den Psalmen, wer 70 Jahre alt wird, der erreicht nach jüdischer Vorstellung so ein vollkommenes Lebensalter. Da heißt es im Psalm 90, unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre. Und damit verbunden ist diese Vollständigkeit, zu sagen, das ist so ein vollständiges Leben, sozusagen. Mit 70 hat man das erreicht. Und die 70 Völker in diesem Text, die stehen für die Vollständigkeit der damaligen Welt, damaligen bekannten Welt, die da gewesen ist. Und im Neuen Testament lesen wir von Jesus, der 70 Jünger ausgesendet hat. In manchen Texten steht auch 72, aber es geht um die 70. 70 Jünger ausgesendet, und vielleicht könnte es damit zusammenhängen, dass Jesus damit auch zeigen möchte, ich sende meine Jünger aus in die gesamte, in die vollständige, bekannte Welt, um damit alle zu erreichen. Keine Nation soll ausbleiben, jeder soll mit der guten Botschaft erreicht werden. Dieser Bibeltext hier in Kapitel 10 macht uns auch deutlich, dass die Erzählung, die wir in der Bibel haben, dass die in eine Geschichte eingebettet ist. Das sind nicht nur einfach Geschichten, die da stehen, wo man etwas lernen kann, sondern es ist tatsächlich in der Geschichte passiert. Das sind Dinge, die sind in Raum und Zeit passiert. In 1. Mose 10 wird deutlich, dass es um reale Personen und um historische Orte geht. In Vers 2, da lesen wir von dem Wort Javan, das ist einer der Söhne Japhets. Und Javan, von dem wissen wir, dass davon das Volk der Griechen abstammt. Griechenland kommt von Javan. Das ist ein Volk, das sich besonders durch den Schiffshandel ausgezeichnet hat. Denn das nächste ist der Sohn Tiras, ist auch in Vers 2. Von ihm kommen die Italiener. Die Italiener stammen von ihm ab. Und dann in Vers 4 lesen wir von Elisha, von den Nachkommen Javans. Und da, Elisha, der steht für die, daher stammen die Bewohner von der Insel Zypern ab. Die kommen von ihm. Und so kann man zu vielen von diesen Namen kann man sagen, welche Abstammung oder welches Volk daraus entstanden ist, das wir heute auch kennen. Man weiß es nicht von allen, aber bei vielen kann man sich Dinge herleiten. Bei den Nachkommen Hams zum Beispiel, da begegnet uns Kusch in Vers 6. Und von Kusch stammen die Araber ab, das Arabien. Dann Mitzrayim. Das ist der zweite Name da. Das steht für die Ägypter, Ägypten. Und die Nachkommen Sems, die sind am Ende dieses Kapitels genannt. Und über sie wird dann auch die Heilslinie weitergeführt, über die wir auch schon gesprochen haben. Und Sem war der Erstgeborene Noahs. Das ist auch wichtig, auch wenn er hier als Letztes steht und seinen Nachkommen aufgezählt. Aber das hat mehr den Grund, vermutlich, dass es hinüberleitet zu dem, was danach kommt, wo es dann nämlich weitergeht, wie diese Heilslinie sich weiterentwickelt von Sem dann bis Abraham, der auch ein Nachkomme Sems ist. Die Völker, die haben sich auf der Erde ausgebreitet, so wie Gott es gewollt hat. Das lesen wir in diesem Kapitel. Davon lesen wir, dass sie sich stark ausgebreitet haben, dass sie dass sie gewachsen sind. Aber man könnte sich fragen, warum steht das nicht nach dem nächsten Kapitel, wo es um den Turmbau zu Babel geht. Da war es doch schließlich so, dass Gott die Sprachen verwirrt hat und dass sich die Völker dann ausgebreitet haben. Warum steht das hier davor und nicht danach, wie man vielleicht meinen könnte? Ich denke, dass es nicht so dargestellt werden sollte, dass die Ausbreitung der Völker eine Folge der Sünde ist. Sie, wenn es nach dem Turmbau zu Babel stehen würde, könnte man ja meinen, weil sie sündig gewesen sind, deswegen mussten sie sich ausbreiten. Aber es war vielmehr so, Gott hat diesen Auftrag zum Ausbreiten schon vorher gegeben. Und das ist nichts Sündiges, sich auszubreiten, sondern es spricht Gottes Willen, dass sich die Völker ausgebreitet haben. Und Gott hat dann gesehen, in dem nächsten Kapitel geht es dann darum, dass sie das nicht gemacht haben. Sie wollten zusammenbleiben und dann hat gesagt, nee, ihr sollt euch ausbreiten. Und dann hat er dafür gesorgt, dass es dann auch so gekommen ist. Und wir sehen auch verschiedene Himmelsrichtungen, die sich ausgebreitet haben. Die Nachkommen Japhets in den Norden, die Nachkommen Hams in den Süden und die Semiten sind in der Mitte, haben sie sich da ausgebreitet. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf den Plan Gottes mit seinen Völkern eingehen. Er wünscht sich, dass alle Nationen, alle Menschen aus allen Völkern von der guten Botschaft erfahren. Und es entspricht auch seinem Willen, dass Menschen aus allen Völkern gerettet werden. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Und sein Geschenk der Gnade gilt allen Menschen. Es macht nicht nur bei einem Volk Halt, sondern es ist universell. Das Schöne ist, dass auch einmal der Tag kommen wird, an dem Menschen aus allen Völkern vor Gottes Thron stehen werden und sie werden ihn anbeten und ihm die Ehre geben. Und davon lesen wir in Offenbarung 7, die Verse 9 und 10. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Das Lamm steht für Jesus. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Das ist dieser Einblick, den wir bekommen in die Zukunft. Der Einblick, in den die zukünftige Anbetung der Völker vor Gott beschrieben wird. Lasst uns dazu beitragen, dass Menschen aus allen Völkern errettet werden, dass sie bei dieser großen Menge von Menschen, die Gott anbeten, von Menschen, die errettet sind, dabei sein werden. Lasst uns die gute Botschaft weitertragen, damit auch die Menschen in unserem Umfeld eines Tages dabei sein werden, um Gott anzubeten. Amen.